ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wie gefährlich ist die Sonne? Der eine oder andere von euch wird jetzt sich vielleicht fragen, wie kommt der bloß auf so eine bekloppte Frage? Denn die Sonne ist ja erstmal der Grund, warum es uns gibt, warum es Leben auf der Erde gibt. Insofern ist ja die Sonne erstmal überhaupt nicht gefährlich, sondern eher unser bester Freund. Ich stelle die Frage, weil wir jetzt öfter mal bis in unsere Breiten Polarlichter sehen. Und Polarlichter, die entstehen eben durch Sonnenstürme. Und die können uns tatsächlich gefährlich werden. Und deshalb soll es jetzt um diese Sonnenstürme gehen. Wie entstehen die? Was können die anrichten? Und wie können wir uns eventuell sogar vor denen schützen?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Am 1. September 1859 beobachtet der englische Astronom Richard Carrington wieder mal die Sonne. Dabei bemerkt er ungewöhnlich viele Sonnenflecken. Und plötzlich gibt's zwei Lichtblitze. Der ist völlig überrascht, hat null Ahnung, was das gewesen sein könnte. In der darauffolgenden Nacht, in der Nacht vom 1. zum 2. September, glühen die gerade erst installierten und hochmodernen Telegrafenleitungen in Nordeuropa und Nordamerika. Die Papierstreifen in den Empfängern beginnen zu brennen. Selbst als die Angestellten den Strom abschalten, funktioniert das System noch. Die können bei abgeschalteten Morseapparaten sogar noch Nachrichten verschicken. Heute wissen wir, die beiden Ereignisse, die Lichtblitze und alles, was dann in der Nacht an außergewöhnlichen Dingen passiert ist, das gehört zusammen. Richard Carrington hat nämlich einen beginnenden Sonnensturm beobachtet. 165 Jahre später umkreist die Sonde Solar Probe die Sonne. Sie ist das schnellste, was die Menschheit überhaupt jemals gebaut hat. Mit knapp 600.000 Stundenkilometern streift sie die Sonnenatmosphäre. Und seitdem wissen wir, dass die sogenannten dunklen Sonnenflecken Ausgangspunkt der Sonnenstürme sind. Das sind gigantisch große Bereiche auf der Sonnenoberfläche.
Kommen wir auf, ja, schon so 100.000 Kilometer, ne? In der Größe der Gebiete. Und von denen geht dann dieser enorme Sturm in das All aus.
Das ist Dr. Volker Bodmer. Er leitet am Institut für Astrophysik der Uni Göttingen die Arbeitsgruppe zur Physik der Sonne. Bodmer spricht von Tausenden von Sonnenstürmen, die auf der Sonne stattfinden. Viele fallen wieder in sich zusammen. Manche Sonnenflecken spucken riesige Mengen Materie aus, die dann wie in Schläuchen immer schön entlang der Magnetfelder wieder im Sonnenfleck verschwinden. Das sind die sogenannten Protuberanzen. Manche sind 40.000 Kilometer hoch. Und 5000 Kilometer dick, auch diese Protuberanzen, diese Plasmaströme, diese Plasmabögen können Ausgangspunkte von Sonnenstürmen sein. Wenn es aber zu einem Sonnensturm kommt, dann gibt's ein klares Protokoll, würde man in den deutschen Beamtenstuben sagen. Und das Protokoll, das sieht so aus. Zuerst sieht man das, was Richard Carrington gesehen hat, aber nicht wusste, was es ist.
Also zuerst sehen wir, dass ein Lichtblitz entsteht in einem Gebiet auf der Sonne. Das ist sogenannte Flare. Dauert Minuten bis zu anderthalb Stunden.
Von diesem Lichtblitz, dieser ersten Phase des Sonnensturms, kriegen wir beim Fahrradfahren, Pilze sammeln oder was wir auch immer machen, überhaupt nichts mit. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Es passiert nämlich weiter gar nichts. In unseren modernen Zeiten stimmt das nicht ganz.
Und der wirkt sich auf die Tagseite aus, ne, die Richtung Sonne ist, sodass wir dann eine Brechung oder eine Änderung von GPS-Signalen und Funksignalen bekommen. Und wenn Sie jetzt eine Radaranlage wie in Skandinavien 2015 im November nachmittags bei untergehender Sonne voll draufgerichtet sind, dann sind die für kurze Zeit blind. Haben wir in der Geschichte häufig gehabt, hat sogar schon zu Air Force One Alerts geführt und gedacht, ja, es sind jetzt die Russen, die da sozusagen die Radaranlagen blind strahlen, aber es war die Sonne und man hat dann alles schon in Alarmbereitschaft versetzt.
Für diesen Lichtblitz gibt's null Vorwarnzeit. Nach 8 Minuten können wir diesen Blitz sehen, solange braucht das Licht nämlich bis zur Erde. Aber dieser Blitz ist nur der erste Botschafter und kündigt an, dass da eventuell noch mehr kommt. Kommen wir also zu Phase 2 eines Sonnensturms.
Und dann wird Materie freigesetzt. Das ist der zweite Effekt. Diese Materie wird beschleunigt, wie bei einem Überschallflugzeug. Und die beschleunigen Atome, die rasen dann zur Erde, sind etwas langsamer als das Licht. Aber so 15 Minuten haben wir den Effekt.
Diese energiereiche Strahlung, das ist ein, das ist ein besonderes Problem für Astronauten auf der ISS oder auf dem Mond oder falls es mal Reisen zum Mars oder weiter weg geben sollte. Oder auch für Flugzeugbesatzungen, die öfter hoch oben in der Luft fliegen. Für uns Normalos ist auch diese sogenannte harte Strahlung überhaupt kein Problem.
Weniger so sehr für Passagiere, weil das ist dann einmal Röntgen, wenn man so in bestimmten Routen fliegt. Und wenn wir an uns denken, dann sind wir sozusagen persönlich durch diese Atome nicht bedroht. Die kommen eigentlich gar nicht auf dem Erdboden an, sondern werden durch unsere schöne Erdatmosphäre abgeschirmt.
Und dann kommt der eigentliche Sonnensturm. Und dieser Sturm besteht aus Milliarden Tonnen von Teilchen, die ins All geblasen werden. Und damit wären wir bei Phase 3, dem großen Finale. Das folgt einen halben Tag bis zu 2 Tage nach dem Lichtblitz.
Und dann haben wir noch als Komponente unseren Sturm, unseren Orkan. Anschaulich gesagt, wenn ich einen Luftballon aufpuste, die Öffnung, wo ich reinblase, das wäre die Sonne und der Luftballon ist dann sozusagen der Umfang des Sonnensturms.
Die Blase ist wirklich so riesig, dass uns die Milliarden Tonnen Atome nicht als gigantischer Sandsturm entgegenkommen. Die schmirgeln also auch den Erdsatelliten nicht die Farbe vom Leib, sondern die Materie ist auf dem großen Raum so dünn verteilt, dass dieser Sonnensturm im Universum immer noch als Hochvakuum durchgeht. Der Orkan, der über die Erde fegt, ohne dass wir einen Hauch davon spüren, drückt trotzdem auf die Erdatmosphäre und auf das Magnetfeld der Erde. Satelliten werden tiefer in die Atmosphäre gedrückt und wieder werden Funk- und GPS-Signale gestört.
Die niedrig fliegenden Satelliten sacken kurzfristig ab, und sie haben kurzfristig keine, über einen Tag oder so, keine Verbindung mehr zu ihren Satelliten. Wenn wir an die Landvermessung denken und sie haben Sonnenaktivität erhöht für ein paar Tage und die Sonne macht da einige Ausbrüche, dann können sie die GPS-Messungen nicht benutzen.
Und es gibt die Polarlichter, die zwar großartig sind, die es trotzdem aber in sich haben. Sie sind nämlich Zeichen, dass da was in der Luft liegt, nämlich Energie. Sehr viel Energie. Es fließt nämlich Strom, wenn der Sonnensturm auf die Atome unserer Atmosphäre trifft. Zum Teil sogar um die gesamte Erde und in unterschiedlichen Höhen. Da ist von Ringströmen die Rede, von Birkelandströmen, den Petersenströmen und den polaren Elektrojets. Und jetzt ahne ich, warum 1859 das Telegrafenpapier gebrannt hat. Oder 1989 das komplette Stromnetz der kanadischen Provinz Quebec zusammengebrochen ist.
Also wir haben die Polarlichter in Höhen von 100 bis 1000 Kilometer. Aber die Ströme, die jetzt auf dem Erdboden wirklich Effekte machen, fließen so in 80 bis 100 Kilometer Höhe.
Und diese Ströme, das muss man immer noch mal sagen, sind überhaupt keine Gefahr, beispielsweise für unser Heizkissen, unseren Laptop oder unseren Föhn, sagt Bodmer. Sie haben es nur in sich, erstens, wenn man sich unter den Polarlichtern befindet und auch nur dann, wenn Elektrokabel lang sind, richtig lang, dann sammeln die über die Länge jede Menge Energie ein, die in der Luft liegt.
Lokal besteht gar keine Gefahr, dass ein Gerät kaputt geht. Sie brauchen eine lange Leitung. Ab 30 Kilometer, wenn Sie jetzt an Transatlantikkabel denken, ist es enorm. Wenn Sie an Stromnetze denken, dann reden wir von Hunderten von Kilometern.
Das Schöne an Phase 3 eines Sonnensturms sind nicht nur die Polarlichter. Das Schöne ist auch, dass der Teilchenorkan, wie gesagt, etwas später kommt als der Lichtblitz. Einen halben Tag bis 2 Tage. Wir haben also eine gewisse Vorwarnzeit. Astronauten müssen dann in Schutzräume, Raketenstarts oder Missionen, die werden verschoben, Satelliten werden in höhere Umlaufbahnen gehievt oder eben abgeschaltet. Piloten dürfen im Zweifel nicht starten, Flugrouten werden verändert und die Betreiber von Stromnetzen in den nördlichen Breiten, die schauen schon mal mit besonderer Vorsicht auf ihre Technik. Der Plan ist, so eine Art Weltraumwetterbericht hinzukriegen, irgendwann mal, um das noch stärker vorhersagen zu können. Dazu müssen aber noch ein paar mehr Satelliten ins All. Damit will man so einen Sonnensturm in 3D beobachten können.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius. Produktion Evelina Badowska.